Bürgerfunk bei Radio Köln.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder die Sendung Menschen in Köln vom Flock. Studiogast Baldur Drobnica. Funkamateur, Hobbysegler, Abenteurer und Autor. Technik Hubert Steins. Moderation Marianne Refert-Mietke.
Das war im Jahre 1983. Da ist der Kölner Gero Band, Architekt, und ich, beide Amateurfunker, zusammengekommen und haben uns überlegt, wo noch ein Engpass sein könnte für Amateurfunker, welches Land noch sehr hoch oben auf der Hitliste steht. Mhm. Und wir sind der Überzeugung gewesen, wir sollten einmal nach Spratly fahren, auch mit einem Boot, und eine der vielen Inseln zu aktivieren. Und wir haben uns, weil wir wussten, dass die größeren Inseln alle besetzt sind von verschiedenen Nationen, und zwar meistens mit Garnisonen, haben wir uns eine kleine Sandbank ausgesucht, die höchstens so groß war, um zwei Zelte aufnehmen zu können. Und da konnten wir also sicher sein, dass sich keine Militärs dort aufhielten und diese Insel auch eigentlich nicht beansprucht wird. Das war die Bark Canada. Mhm. Im südchinesischen Meer. Ist noch ein dritter Kölner Funkamateur dazugekommen, der Dieter Müller, Juwelier in Köln-Kalk, und ein Frankfurter, der Norbert Willand. Und wir vier Funkamateure sind nach Singapur geflogen. Wir hatten dort einen Katamaran geschartert, dessen Kapitän Deutscher war. Und zwar hatte sogar Patent auf großer Fahrt. Und seine Lebensgefährtin war eine Chinesin, die Jenny To. Und sind ziemlich vergnügt in See gestochen, hatten Benzinvorräte mitgenommen, die oben auf Deck gelagert waren, weil wir unseren eigenen Strom herstellen mussten. Und wir hatten allerdings ständig Gegenwind, der uns von Osten entgegenblies. Und wir waren schon 5 Tage unterwegs und immer noch nicht am Ziel. Eigentlich war kalkuliert, dass wir nach 5 Tagen dort sein sollten. Und auf der Fahrt zur Bar Kanada kamen wir an einer anderen Insel, am Boyna Cay, vorbei. Und der Kapitän wollte sich das ein bisschen näher ansehen, sind ungefähr 1,5 Kilometer dran vorbeigesegelt. Und als wir halb umrundet waren, stellten wir fest, dass auf einmal grüne Männchen aus Erdlöchern kamen und eine Geschütz auf uns richteten. Ja, es war so olivgrün angezogen, alle kleinerer Statur, und brachten ein Geschütz in Stellung, und der erste Schuss ging auch dann los. Mhm. Der lag noch vor dem Bug und wir haben sofort das Ruder rumgerissen, Vollgas gegeben, um das weiterzusuchen. Aber der zweite Schuss folgte gleich danach und die Splitter, es handelte sich um die geächteten Schrapnellgeschosse, die also bei jeder Berührung mit einem Gegenstand in 1000 Splitter zerreißen. Diese Splitter schlugen schon ein in den Schiffskörper und die dritte Salve lag genau auf dem Schiff, und zwar an der Stelle, wo die Benzinkanister standen. Dort befand sich auch Dieter Müller. Und wir haben ihn seit der Zeit nicht mehr gesehen. Was eigentlich passiert ist, kann keiner genau sagen. Vermutlich ist aber von der Granate und von der Stichflamme des Benzins gleich zerrissen worden oder vom Bord geschleudert worden. Bei diesem Schuss bekam der Kapitän ein faustgroßes Loch in der Brust. Man konnte die blanke Rippe sehen.
Mein Gott.
Und blutete aus Nase und Mund. Während Gero Band am Funkgerät stand und einen SOS-Spruch absetzte, der auch von einem amerikanischen Soldaten auf Clark Air Base auf den Philippinen bestätigt wurde. Und wir sind dann alle in den Salon gedrängt und haben die Türe verschlossen. Und waren vorerst vor dieser Feuerwalze, die sich auf dem Deck durch das Auslassen von Benzin breit machte, in Sicherheit gewesen. Aber wir mussten ja auch dort irgendwie wieder raus. Eigentlich saßen wir genau betrachtet in einer Mausefalle, denn die Oberlichter waren normalerweise zu. immer während der ganzen Fahrt. Und die sind von außen mit einem Drehverschluss zugemacht. Also man konnte sie eigentlich nur von außen bedienen. Aber wie durch ein Wunder war ein Oberlicht geöffnet. Wir haben uns dann einzeln alle oben raufgehangelt und sind auf das Vorderschiff gegangen, wo es noch nicht brannte. In der Zwischenzeit sind auch die Gasflaschen für den Küchenherd hochgegangen, weil sich das Ventil auslöste durch die große Hitze. Und die Stichflamme war mindestens so hoch wie der Mast.
Und wie hoch ist so ein Mast?
Der Mast ist so seine 10 Meter hoch gewesen. Boah. Und Gero Band sagte in diesem Augenblick, ich kann nicht schwimmen. Daraufhin habe ich dann einige leer gefahrene Dieselkanister aneinander gebunden mit einem Tau. Habe dabei selbst einen Granatsplitter abgekommen, durch den Arm regelrecht gesäbelt, durch ein Stück Knochen noch mitgenommen und hinten wieder ausgetreten. Und durch diese große Hitze konnten wir uns auf dem Boot nicht mehr halten und haben uns dann entschlossen, ins Wasser zu springen. Vorher habe ich aber noch einen Kanister mit Süßwasser, etwa 20 bis 30 Liter ins Wasser geworfen. Dann sind wir alle ins Wasser gesprungen und haben uns an dieser Kette, Tankkette, festgehalten.
Danke. Herr Drobnitzer, das war 1983, ne? Also es war nicht im Krieg. Also wir hören hier wilde Storys, es war nicht im Krieg.
Ne? Nein, es war nicht im Krieg. Das war also in dieser Region herrschte eigentlich Frieden. Der Vietnamkrieg war auch vorbei. Und ansonsten hat es in dieser Gegend keine Kriege gegeben zu dieser Zeit. Und das war also, wenn man so will, mitten im Frieden.
Ja, und Sie haben doch dann erzählt, später haben Sie doch dann nach der Rettung sich auch mit dem Auswärtigen Amt da in Verbindung gesetzt, oder mit wem war das nochmal?
Ja, wir hatten also schon von Anfang an den Verdacht, dass es Vietnamesen sein könnten, weil die eigentlich für diese, durch Berichte von Kap Anamur und von anderen Flüchtlingen bekannt war, dass sie eben auf alles schießen, was sich bewegt. Und da haben wir gesagt, im Prinzip können es nur Vietnamesen gewesen sein. Und die Bundesregierung hat eine Protestnote geschickt an Vietnam. Und zwei Tage später kam dann über DPA-Ticker und andere, dass sie den Tatbestand zugaben, dass also zu diesem bestimmten Tag, zu der bestimmten Zeit, sich ein Segelboot genähert habe, man habe einen Warnschuss abgegeben, das stimmt bis dahin alles. Dann habe das Segelboot abgedreht, das stimmt auch noch. Und was dann passiert sei, das wisse man nicht.
Ja.
Und das ist dann eben die große Lüge gewesen.
Ja. Ja, um aber jetzt nochmal auf das Ereignis zurückzukommen, also Sie sind dann alle ins Wasser gesprungen?
Ja, und hingen dann unten und waren uns dessen bewusst, dass wir nicht zur Insel schwimmen konnten. Dort waren wir nicht willkommen, da hätte man uns abgeschossen, einzeln.
Die haben auch auf Sie im Wasser gezielt.
Ja, das Boot lag unter ständigem Beschuss und wir hingen ja am Boot, am Bootsrand. Und eigentlich ging da meine Überlegung schon so weit, dass ich dachte, wie lange kann man sich hier noch festklammern an diesen Tonnen und lässt dann vor Müdigkeit oder Erschöpfung los und gleitet nach unten. Es wird da so ungefähr an dieser Stelle so 20, 30 Meter tief gewesen sein.
Ja, und Haie gab es da in dem Bericht?
Haie gibt es grundsätzlich in allen warmen Gewässern.
Ja.
Und da musste man auch mit rechnen. Aber da haben wir, muss ich ehrlich sagen, in diesem Augenblick gar nicht dran gedacht. Und als wir ratlos 15 Minuten etwa dort hingen, fiel auf einmal das Rettungsboot, was hinten, wo der große Flammenherd war, runter. Und zwar waren die Kunststoffleinen waren durch diese große Hitze durchgeschmort. Das war also praktisch nach dieser Öffnung der Luke das zweite Wunder. Die Frau des Kapitäns ist hingeschwommen, hat das Boot besetzt und dann zu uns hingerudert. Wir haben uns alle reingelegt. Und Gott sei Dank war der Wind ablandig, also er trieb uns vom Land weg. Und die See war so aufgewühlt, dass die Schrapnellgeschosse immer an den Wellenkämmen zerbarsten und wir wirklich mit heiler Hand davongekommen sind, bis die Dunkelheit einsetzte. Dann hörte auch der Beschuss auf, dann sahen sie uns nicht mehr. Und am nächsten Tag waren wir dann allein.
Herr Drobnitzer, in der ersten Nacht hatten Sie ein zentrales Ereignis, das Ihr ganzes Leben verändert hat. Vielleicht erzählen Sie mal darüber.
Ja, in der ersten Nacht gegen Morgen, so zwischen 4:30 und 5:00, bildete sich ein ganz dichter Nebel. Der war so dicht, dass man von der einen vom einen Bootsende nicht zum anderen sehen konnte. Und es war immerhin nur ein kleines Ruderboot mit zwei Sitzbänken. Alle anderen schliefen oder lösten vor sich hin. Ich war wach und aus diesem Nebel heraus kam auf Deutsch eine männliche Stimme, kräftige Stimme: am 10. Tag werdet ihr gerettet. Und ich wusste wirklich nichts damit anzufangen, denn wir hatten ja den SOS-Spruch abgesetzt und hatten eigentlich Hoffnung auf Rettung, und zwar am nächsten Tag gleich. Aber im Laufe der Reise zeigte es sich eben, dass es keine Hoffnung gab, durch Flugzeuge gerettet zu werden. Denn so nach zwei oder spätestens drei Tagen wird so eine Suche erfahrungsgemäß abgebrochen. Und da waren wir uns alle ziemlich darüber im Klaren, dass wir da nicht auf Hilfe rechnen konnten und haben uns dann unsere Chancen ausgerechnet und hielten sie also für ziemlich schwach. Und am 6. Tag kam das erste Schiff in Sicht. Nachts zog ungefähr im Abstand von 100 bis 150 Metern an uns vorbei. Hell erleuchtet, aber wir konnten uns ja nicht bemerkbar machen, weil wir keine Leuchtmunition mit hatten. Und trotzdem war es für uns was Besonderes, diese Dieselluft, die dieser Dampfer hinterließ, zu schnuppern. Das waren Gerüche, die uns mit der Zivilisation verbanden. So irrsinnig, wie das klingt.
Ja.
Am 9. Tag ist dann Gero Band gestorben, verdurstet. Und beim nächsten machen sich also auch schon, beim Norbert Willand aus Frankfurt, machen sich auch schon ähnliche Symptome bemerkbar. Und dann kam der 10. Tag und wir hatten dann in den letzten Tagen die ganze Hoffnung darauf gesetzt, auf den 10. Tag. Der Kapitän sagte, schön wäre es, wenn es stimmt.
Mhm.
Und wir haben in den letzten Tagen auch sehr viel gebetet, am letzten Tag fast nur noch. Aber die Schiffe zogen an uns vorbei, nichts mehr. Und die Sonne ging unter, es kam noch ein Schiff und ziemlich dicht an uns vorbei. Ich stieg auf die Ruderbank, die Frau des Kapitäns umklammerte in solchen Fällen meine Beine unten, damit man nicht von der Bank fiel durch den Wellengang.
Hm.
Und wir hatten noch ein Ruder und ich hatte ein gelbes Hemd dran gebunden und habe damit gewunken. Aber der Dampfer, das Schiff fuhr weiter. Dann war uns klar, an diesem Tage würde nichts mehr kommen. Wir haben kein Schiff mehr gesehen. Im Dunkeln hatten wir sowieso keine Chance. Wegen fehlender Leuchtspurmunition oder ähnlichen Dingen. Und dann haben wir gesagt, das Beste ist, wir legen uns einfach hin und schlafen jetzt. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich wirklich mit Gott gehadert. So nach dem Motto, was bist du für ein komischer Gott? Versprechungen machen, nichts einhalten. Auf dich kann man auch nicht bauen. Und dann guckte ich nochmal über den Rand und sah ein Schiff in einer ganz anderen Position liegen als die üblichen Schiffe, wie sie so fuhren, von Nord nach Süd. Stand im parallel zu uns, aber im größeren Abstand. Ich weckte den Kapitän, und der auch schon nicht mehr ganz gut drauf war. Und er sagte aufgrund seiner Erfahrung, das Schiff steht, es macht keine Bugwelle. Und dann bewegte sich das Schiff langsam auf uns zu, zog drei Kreise, und im dritten Kreis hat es uns eingekreist und gesehen. Und es war ein bisschen schwierig, weil wir immer an die Bootswand kamen. Sie wollten wissen, wo wir herkamen. Ich habe aber mindestens 10 oder 12 Mal geschrien, Germany. Wahrscheinlich war ich akustisch auch nicht mehr so gut drauf durch den ausgetrockneten Mund und die Kehle. Und dann ging alles sehr schnell, die Treppe wurde runtergelassen. Sie fragten uns, wer aus eigener Kraft hochgehen konnte. Ich bin dann die Stufen raufgeklettert. Die anderen mussten getragen werden. Oben wurde ich gleich gefragt nach der Rettung, was passiert sei. Und habe einen kurzen Bericht gegeben und natürlich nach Wasser gefragt und war sehr ungeduldig, als das nicht direkt kam. Aber man war sehr fürsorglich, das Wasser war angewärmt und damit war unsere Rettung vollzogen. Und jeder von uns bekam einen Offizier zugeteilt als persönlichen Betreuer.
Mhm.
Mhm. Und mein Betreuer stellte sich vor und fragte, ob ich Christ sei. Und dann ist er niedergekniet und hat mit mir gebetet. Ja, der ist niedergekniet und hat dann mit mir zusammen gebetet und hat mich dann aber gebeten, die Tatsache, dass er auch Christ sei, den anderen nicht mitzuteilen, weil das bei den Japanern oft so ist, so eine Company stellt also gerne Leute ein des gleichen Glaubens und so einer gleichen Philosophie, Betriebsphilosophie, und das ist dann wohl auf den Schiffen da auch so gewesen.
Mhm. Ja, und Sie hatten mir erzählt, Sie haben ja, also das haben wir jetzt heute noch gar nicht gesagt, 10 Tage lang weder was gegessen noch was getrunken.
Ja, wir hatten nichts zu trinken, nichts zu essen und mussten einfach hoffen und durchhalten. Und einem war es ja auch eben nicht vergönnt.
Mhm.
Und ein anderer, der Norbert Willand, war bei der Rettung im Koma.
Mhm.
Der ist dann wieder hochgepäppelt worden mit einer Schnabeltasse, wurde ihm Flüssigkeit zugeführt. Und wir waren froh, dass das also dann nach 1-2 Tagen auf dem Schiff gepackt hatte.
Ja, dann haben Sie mir so eine Szene beschrieben mit dem Becher. Den fand ich so interessant. Erzählen Sie
ja,
das doch mal.
Also das erste Wasser, was ich bekam, was ich auch dringend angefordert hatte, wahrscheinlich so der Urschrei, Durst, Wasser, das waren so meine ersten Worte, dann bekam ich dann einen Pappbecher mit angewärmtem Wasser. Das hatten Sie also irgendwo gelesen in der Anweisung bei Schiffbrüchen. Dass man kein kaltes Wasser verabreicht. Und ich hatte dann diesen Pappbecher in der Hand, wollte aber, das hatte ich mir immer schon vorgenommen auf dem Boot, unbedingt duschen. Und zwar deswegen, nicht wegen der Reinlichkeit, sondern weil ich einfach das Gefühl hatte, so wie eine Pflanze, das ist wohl das Endstadium, wenn man Durst hat, dass man sich wie eine Pflanze fühlt und die Feuchtigkeit mit allen Sinnen sozusagen mit der Haut auch aufnehmen will. Und ich bin dann unter die Dusche gegangen und dabei musste man mir diese Nylonjacke ausziehen und nahm mir den Becher weg. Und ich bin dann hinter diesem Becher hergehechtet. Die japanische Schiffsbesatzung, die haben sich bekringelt vor Lachen, aber haben mir dann auch diesen Becher da wiedergegeben. Also das war für mich das Wichtigste überhaupt, diesen Becher mit dem Wasser.
Kann ich mir gut vorstellen. Herr Drobnitzer, was haben Sie denn als erstes gegessen nach der Rettung?
Also die Japaner waren sehr umsichtig. Die haben das so gemacht, wie man das bei uns in irgendwelchen Krankheitsfällen, wenn einer Durchfall hat oder Magenverstimmung, haben sie erstmal angefangen mit Reisschleim. Und wir bekamen dann auch Dosen mit V8. Das ist so ein Vitamin-Mix-Getränk. Beliebig viel bekamen wir dorthin gestellt und das war also eigentlich unsere einzige Nahrung, die wir bekommen haben am Bord.
Herr Drobnitzer, wie ging denn das dann weiter? Also dann hatte RTL auch davon Wind bekommen, dass Sie gerettet worden sind, und wie ging es dann weiter?
Ja, dann ging das natürlich stündlich, dass sich irgendwelche Medien meldeten und Interviews haben wollten, Exklusivverträge für Berichte. Eine große Illustrierte wollte uns schon entgegenfliegen mit einem Hubschrauber. Das hat der Kapitän aber verboten.
Ja.
Und so kamen wir dann etwa so um 4:30 morgens in Hongkong an. Und gegenüber hatte ein Boot festgemacht, das extra geschartert war mit Journalisten. Und es sollen an die 200 Journalisten sich auf diesem Schiff befunden haben. Wir wurden empfangen vom deutschen Generalkonsul, der wohl gerade, so sah es jedenfalls aus, von einer Party zurückkam. Und ja, es wurden Formalitäten erledigt. Wir gaben als erstes den Sicherheitsbehörden auch einen Bericht, was sich da alles abgespielt hatte. Wurden ärztlich untersucht, durchgecheckt an Bord und fuhren dann mit einem Polizeiboot nach Hongkong rein, wurden dort mit einem Krankenwagen zu einem Hospital gebracht. Da wir aber nur offene Wunden hatten eigentlich, konnte man gar nichts für uns tun.
Also Schusswunden waren das?
Ja, es waren Schusswunden und Schürfwunden. Und ansonsten konnte man wenig machen. Wir waren also schon wieder einigermaßen bei Kräften. Wir hatten drei Tage schon wieder gegessen, Nahrung zu uns genommen und drei Tage getrunken. Andere Nebenerscheinungen hatten wir eigentlich nicht, die dort kuriert werden konnten. Und so sind wir dann mittags dort auf eigenen Wunsch entlassen worden. Wir sind dann mit einem Reporter-Team zwei Tage noch in Hongkong gewesen. Dann haben wir einen Standortwechsel nach Singapur durchgeführt. Wir wurden jeweils von Privatärzten weiter behandelt, diese Wunden, die wir hatten, auch mit teilweise mit Medikamenten. Und sind dann nach 14 Tagen Aufenthalt in Singapur und Hongkong zurückgeflogen nach Deutschland.
In der Sendung Menschen in Köln vom Flock hörten Sie heute eine Folgesendung mit dem Studiogast Baldur Drobnitzer, Funkamateur, Segler, Autor und Abenteurer, Technik Hubert Steins, Marianne Riefert-Mietke hat die Moderation gemacht. Tschüss.